Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Herzlich willkommen zur 36. Episode unseres Podcasts ÖAZ im Ohr. Dieses Mal werfen wir einen Blick auf den Einfluss von Medikamenten auf das Auge. Das Interview mit dem Experten Magister Dr. Gunnar Stemer führte unsere Kollegin Dr. Angelika Kluth.
Heute widmen wir uns einem Thema, das im Apothekenalltag oft unterschätzt wird, nämlich den Nebenwirkungen von Arzneistoffen auf das Auge. Also welche topischen, aber auch systemischen Medikamente können dem Auge schaden? Welche Warnzeichen sollten bei der Beratung sofort die Alarmglocken läuten lassen? Dazu habe ich heute unseren Experten, Herrn Magister Dr. Gunnar Stemer, eingeladen. Er ist im Fortbildungsausschuss der Österreichischen Apothekerkammer und der Weiterbildungskommission österreichischer Krankenhausapotheker tätig. Er hält auch regelmäßig Vorträge und Workshops und hat mehrere Lehraufträge. Herr Dr. Stemer, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Dr. Stemer, viele Arzneimittel haben ja bekannte Nebenwirkungen, vor allem auf die Leber, auf den Magen, auf den Darm, auf die Niere. Aber das Auge gerät dabei oft ein bisschen in Vergessenheit, obwohl es häufig von unerwünschten Wirkungen betroffen ist. Warum sollten gerade Apothekerinnen hier besonders aufmerksam sein?
Ja, wir wissen ja, Apothekerinnen und Apotheker sind häufig die erste Anlaufstelle für Personen, die in die Apotheke kommen und Fragen zu potenziellen Nebenwirkungen haben oder zur Verträglichkeit von Arzneimitteln. Ja. Was man wissen muss, das Auge ist nach der Leber das am zweithäufigst betroffene Organ von Nebenwirkungen. Das ist häufig wenig bekannt. Das Auge hat eine relativ kleine Organmasse, aber doch eine sehr gute Durchblutung und eine sehr gute Vaskularisierung. Und das prädisponiert das Auge natürlich auch für systemische, aber auch für lokale Nebenwirkungen. Diese können einerseits sehr unspezifisch sein, teilweise auch schwer einzuordnen, aber es gibt durchaus auch höchst relevante Arzneimittelnebenwirkungen. Jetzt, wir werden sicher viele im Laufe des Podcasts noch im Detail besprechen, aber nur im Überblick. Es gibt zum Beispiel toxische Arzneimitteleffekte auf den Sehnerv oder auf die Netzhaut. Es gibt thrombotische Nebenwirkungen, vaskuläre Effekte, die zu Ischämien, Minderdurchblutungen führen können. Aber auch ganz häufig natürlich, wir haben immer mehr Biologika im Einsatz bei Autoimmunerkrankungen im Bereich Rheumatologie, Dermatologie. Und da sind natürlich auch immunologische Reaktionen am Auge im Sinne von Nebenwirkungen erkennbar, also Inflammation, Entzündungen und so weiter. Und dann, ja, last but not least in dieser Mannigfaltigkeit natürlich auch arzneimittelinduziertes Glaukom zum Beispiel, also wo es wirklich Beeinflussung des Kammerwasserabflusses geht, führt zu einer Augeninnendruckerhöhung, Akkommodationsstörungen und so weiter. Also Sie sehen schon nur im Überblick eine große Anzahl an vielen verschiedenen Arzneimittelnebenwirkungen am Auge, die möglich sind.
Oft sind ja wir in der Apotheke die Ersten, die hören, seit ich das Medikament nehme, sehe ich irgendwie schlechter. Was sind die Red Flags, die das Risiko für Nebenwirkungen am Auge steigern?
Ja, im Wesentlichen sind die Risikofaktoren für das Auftreten von okularen Nebenwirkungen gar nicht so unterschiedlich zu den Risikofaktoren, wie sie halt für andere Arzneimittelnebenwirkungen prädisponieren. Zum Beispiel klassisch Alter, ja, und Alter steht implizit natürlich für eine höhere Wahrscheinlichkeit für Polypharmazie, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion und natürlich ein höheres Lebensalter bedingt natürlich auch in der Regel schon eine längere Dauer einer eingenommenen Arzneimitteltherapie. Also das sind alles mögliche Risikofaktoren. Was man auch weiß, viele dieser Nebenwirkungen sind auch dosisabhängig, also es gibt für Wirkstoffe auch quasi kumulative Dosen, wo man weiß, dann ist die Nebenwirkung einfach höchstwahrscheinlich oder höher wahrscheinlich. Und man muss auch sagen, gerade im Bereich okulärer Nebenwirkungen gibt es reversible Nebenwirkungen, die einfach mit Stopp der Therapie zurückgehen, sich rückbilden. Aber es gibt leider auch irreversible Nebenwirkungen bis hin zum Visusverlust. Und das ist natürlich höchst relevant klinisch.
Ja, das ist allerdings wirklich sehr, sehr relevant. Aber beginnen wir mal mit den topischen Augentropfen. Sehen wir da auch schon so massive Nebenwirkungen bei den antiallergischen oder vasokonstriktorischen Augentropfen beziehungsweise bei topischen Comb-Therapeutika?
Also von massiven Nebenwirkungen würde ich vielleicht nicht sprechen, aber natürlich Antihistaminika und auch Vasokonstriktoren können Nebenwirkungen verursachen. Die sind in der Regel sehr unspezifisch. Also wir denken an Brennen im Auge, Rötungen im Auge. Was immer ein Thema ist, ist auch Trockenheit, ja, vor allem, also Antihistaminika können das machen. Vasokonstriktorische Augentropfen, also die quasi zu einer Gefäßverengung führen, sind etwas nebenwirkungshäufiger oder problematischer. Vor allem nach längerem Gebrauch und dann einem Absetzen kommt es reaktiv zu einer sogenannten Rebound-Hyperämie, also zu einer verstärkteren Durchblutung als Reaktion und dann ist natürlich die Rötung wieder da. Und auch quasi ein Brennen oder ein Fremdkörpergefühl oder Schleimhautirritation. Ja. Und das kann natürlich auch mit Verschlechterung von Trockenheitsgefühl im Auge einhergehen. Sie haben auch angesprochen Glaukomtherapeutika. Glaukomtherapeutika ist eine sehr breite Gruppe an verschiedenen pharmakologischen Wirkprinzipien. Also wir haben einerseits Prostaglandin-Analoga, wir haben Beta-Blocker, wir haben Alpha-Agonisten und je nachdem, welche Klasse wir anschauen, sind die Nebenwirkungen natürlich unterschiedlich. Ja. Im Bereich der Prostaglandin-Analoga, die natürlich häufig sind in der Glaukomtherapie, sind ganz charakteristische Nebenwirkungen, zu denen man beraten muss. So Verfärbungen am Augenlid, Veränderungen in der Pigmentierung in der Iris und ganz charakteristisch auch für Prostaglandin-Analoga sind verlängertes oder verstärktes Wimpernwachstum. Ja. Was man nicht vergessen darf, auch selten, aber doch möglich, kann sich die Fettstruktur um die Augenhöhle herum abbauen, ja, und das kann natürlich auch ein kosmetisches Problem darstellen. Bei den Beta-Blockern ganz klassisch, was würden wir erwarten? Wir würden natürlich auch insbesondere bei sehr sensiblen Personen die klassischen systemischen Nebenwirkungen erwarten, also im Sinne von Bradykardie, also verlangsamte Herzfrequenz wäre möglich, ja. Wenn auch gleich selten, aber durchaus auch trockene Augen, durchaus häufig. Und ja, vielleicht noch ein Wort zu den Alpha-Blockern, die in der Glaukomtherapie auch eingesetzt werden, weil es werden in der Regel ja Wirkstoffe kombiniert in der Glaukomtherapie. Da haben wir häufig auch Konjunktivitisformen, also Entzündungen der Bindehaut, die dann natürlich auch mit Fremdkörpergefühl, Trockenheit und auch vielleicht Brennen, leichten Schmerzen einhergehen können.
Sie haben jetzt schon das Wimpernwachstum erwähnt. Das lange, dichte Wimpern ist ja etwas, was sich viele Menschen wünschen und Influencer behaupten, mit Wimpernsehern kann man ganz gefahrlos lange Wimpern herzaubern. Sind diese Produkte wirklich so harmlos, wie im Internet behauptet wird?
Also ich würde sie definitiv nicht als harmlos bezeichnen, aber ja, was wir sehen, das ist ein Beauty-Trend, der natürlich durch Social Media vorangetrieben wird. Was man vielleicht erwähnen muss, es gibt dazu auch ein zugelassenes Arzneimittel in den USA am Markt, weil es Menschen gibt, die eben keine Wimpern haben oder nur ganz, ganz kurze Wimpern und gibt es ein zugelassenes Präparat, wo eben ganz spezifisch diese Nebenwirkung auch im Sinne eines Therapieprinzips ausgenutzt wird. Dann habe ich zwar längere oder dichtere Wimpern, aber natürlich habe ich trotzdem andere Nebenwirkungen der Prostaglandin-Analoga, wie vorher schon erwähnt. Also nochmal exemplarisch Veränderungen in der Umgebung der Augenhöhle, aber auch Verdunklung der Iris, Verfärbungen oder auch am Augenlid. Also das eine geht in der Regel auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des anderen einher. Ja, also insofern würde ich davon natürlich eher abraten. Und was man auch sagen muss, wenn das beendet wird, dann quasi werden die Wimpern wieder dünner. Ja, also das ist kein irreversibler Beauty-Effekt sozusagen. Mhm.
Kommen wir nun zu den Nebenwirkungen systemischer Arzneimittel. Sie können sich sowohl isoliert an einzelnen Strukturen des Auges, aber auch an mehreren Strukturen manifestieren. Welche Wirkstoffgruppen sollten in unseren Köpfen sofort die Augenwarnlampe einschalten?
Vielen Dank für das schöne sprachliche Bild der Augenwarnlampe. Also es gibt da sicher einige, ja, aber wenn man jetzt sich anschaut, welche Arzneimittel sind, werden häufig verschrieben, ja, und wir nähern uns so dieser Frage, dann fällt mir auf jeden Fall ein, also Steroide, Glukokortikoide. Glukokortikoide, wir wissen alle, können als Nebenwirkung einen erhöhten Blutglukosespiegel machen und das hat natürlich auch Effekte im Auge, ja. Also die Linse wird verändert, die Linse kann verändert werden, das kann zu Akkommodationsstörungen, aber auch zu Eintrübungen in der Linse führen, ja, und dann spricht man von diesem klassischen Kortikoid-Katarakt, ja, also wirklich, wo die Linse dann nicht mehr funktionsfähig sozusagen ist, ja, und die Visuseinschränkungen überwiegen. Dann gibt es natürlich ein Steroid-Glaukom, ja, also eine Glukokortikoid-induzierte Augeninnendruckerhöhung. Auch das ist eine Nebenwirkung, vor allem eine Nebenwirkung bei längerer Therapie mit Steroiden und auch höheren Dosen. Ja, also das sind durchaus dosisabhängige und therapiedauerabhängige Nebenwirkungen. Im Bereich der Lifestyle-Drugs vielleicht, welche Gruppe kann man herausgreifen? Die Präparate zur Behandlung erektiler Dysfunktion, ja, also allen voran Sildenafil oder auch die länger wirkenden Substanzen. Da ist sicher beratungsrelevant auch, dass mit Farbveränderungen, also im Farbsehen, zu rechnen ist, ja, also im Sinne von mehr Blau, also so Blau sehen. Aber es kann natürlich auch Veränderungen an der Netzhaut geben, im Sinne von auch Entzündungen. Ja, also das darf man nicht, das ist sehr selten, aber man muss es natürlich wissen und im Sinne von Beratungsaspekten mit einfließen lassen. Eine weitere Gruppe vor allem oder eine heterogene Gruppe, die wir kennen unter der Gruppenbezeichnung Anticholinergika, sind Arzneimittel, die vor allem bei älteren Personen durchaus häufig sind. Ich denke jetzt dabei an Urospasmolytika zur Behandlung von Harninkontinenz und viele, viele andere, auch Psychopharmaka, führen aufgrund ihres anticholinergen Potenzials ganz häufig zu Reduktion in der Sekretion von Drüsen und deshalb auch reaktiv zu trockenen Augen. Ja. Die von mir schon angesprochenen Biologika, eine Gruppenbezeichnung für sehr heterogene Arzneistoffe, aber alle im Bereich Autoimmunerkrankungen im Wesentlichen zum Einsatz kommen, führen natürlich auch zu Inflammationen, Entzündungserscheinungen. Uveitis, also eine Entzündung der mittleren Augenhaut, auch eine häufige Nebenwirkung. Ja, und dann gibt es noch andere und vielleicht last but not least Antiepileptika. Ja. Gibt es einige vielleicht nicht mehr ganz so häufig verschriebene Antiepileptika, nur mehr für Spezialformen von Epilepsie, Topiramat zum Beispiel. Da kann es durchaus als Nebenwirkung zu akuter Kurzsichtigkeit kommen, bis hin auch zu einem Winkelblockglaukom. Früher war die Bezeichnung Engwinkelglaukom, mittlerweile heißt es Winkelblockglaukom, wo eben das Kammerwasser nicht mehr abfließen kann und es kommt reaktiv zu einer Augendruckerhöhung oder Doppelzehen. Ja, also ganz klassische Nebenwirkungen von Topiramat als ein Antiepileptikum, das nicht mehr so häufig verordnet wird.
Aber das wäre eine ganz, ganz gefährliche Nebenwirkung, wo man die Kunden sofort zur Ambulanz schicken müsste.
Genau, beziehungsweise bei Neueinstellungen auf diese Antiepileptika wird in der Regel, also werden entweder augenärztliche Kontrollen sowieso eingeplant, beziehungsweise den Patienten dahingehend informiert, dass das eben aufzutreten ist oder dass das solche Warnsignale sind, indem man eben in fachärztliche Kontrolle sich begeben muss.
Ältere Antirheumatika wären Hydroxychloroquin oder Chloroquin. Auch die sind ja prominent vertreten, wenn es um Nebenwirkungen am Auge geht.
Genau, das ist sehr, sehr gut untersucht. Also insbesondere ist ja noch Hydroxychloroquin bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen in Verwendung. Und der kritische Punkt bei Hydroxychloroquin ist im Wesentlichen die Toxizität auf die Netzhaut. Ja. Und das ist ein schleichender Prozess, der dauert, der aber im Wesentlichen diese Retinatoxizität durch die Akkumulation von Hydroxychloroquin entsteht. Das Kritische ist, dass diese Toxizität irreversibel ist. Aber man weiß sehr gut, dass es eine dosisabhängige Toxizität ist. Ja, also man kennt die Schwellendosis sozusagen, ab der oder bis zu der der Einsatz und die Einnahme von Hydroxychloroquin als sicher gilt. Ja, also diese Dosierung ist gut erforscht. Zusätzlich sind bei Neuverordnungen von Hydroxychloroquin auch, ist eine initiale Augenuntersuchung vorgesehen, die wird durchgeführt und dann sind aber auch Folgekontrollen unter anhaltender Dauertherapie vorgesehen. Ja. Vielleicht muss man noch dazu sagen, natürlich das Risiko für die Entwicklung einer Retinatoxizität ist höher bei eingeschränkter Nierenfunktion. Und was vielleicht zu beachten ist, diese Schwellendosis wird berechnet auf das ideale Körpergewicht. Ja. Das heißt, bei Personen mit Übergewicht, mit starkem Übergewicht, muss die Dosierung nicht auf das tatsächliche Körpergewicht berechnet werden, sondern auf das ideale Körpergewicht runtergerechnet wird, weil sonst wird die tatsächliche Menge an Hydroxychloroquin ist natürlich dann überschätzt und zu hoch.
Und wenn wir in der Apotheke Kunden, Kundinnen haben, die das längere Zeit einnehmen, dann könnten wir ihnen mitgeben, Sie nehmen das Medikament jetzt schon länger, lassen Sie sich regelmäßig die Augen untersuchen.
Genau, ich denke mir, das ist als Beratungshinweis sicher nie verfehlt. In der Regel ist bei diesen Patienten die Untersuchung, die augenärztliche Untersuchung sehr gut schon eingetaktet. Aber ich denke mir, ein Zusatzhinweis kann nie schaden, beziehungsweise auch der Hinweis, dass wenn es irgendwelche Veränderungen im Sehvorgang gibt, Veränderungen in der Sehleistung oder andere Themen am Auge auftreten, dann ist das auch ein wichtiger Hinweis für den Patienten an der Tara.
Relativ kritisch ist auch Tamoxifen. Was passiert da?
Tamoxifen führt selten, ja, aber es kann es machen, zu Ablagerungen in der Netzhaut, also sogenannte mikrokristalline Ablagerungen, die dann sich in der Netzhaut ablagern und den Sehvorgang, der ja über gewisse Areale an der Netzhaut gesteuert wird, mediiert wird, quasi einschränken und den zentralen Sehvorgang einschränken. Ja, wie von mir erwähnt, selten, aber es ist auch hier eine Toxizität, eine Nebenwirkung, die nach längerer Einnahme auftritt und auch nach kumulativen höheren Dosen.
Dann kommen wir zu einem weiteren Medikament, das besonders bei jungen Leuten häufig verschrieben wird, das Isotretinoin. Was können Sie dazu sagen?
Bei Isotretinoin muss man erwähnen, dass es zu trockenen Augen führen kann. Ja, also das ist natürlich eine sehr unangenehme Nebenwirkung, ja, vor allem bei jungen Menschen, ja, vielleicht auch die Kontaktlinsenträger sind, ja, weil dann ist natürlich die Trockenheit noch viel unangenehmer in der Wahrnehmung, ja, brennen Lichtempfindlichkeit als Konsequenzen. Wie macht Isotretinoin das? Wir müssen wissen, der Tränenfilm, der das Auge quasi befeuchtet, ist eine sehr komplexe Mischung aus einerseits Wasser, aber auch Fettanteilen und auch Mucinanteilen, also eine Art Schleimanteilen. Und das ist eine sehr komplexe Mischung, die natürlich sehr austariert ist, ja, in den Anteilen. Und wenn diese Mischung gestört wird, eben durch Arzneimittel, und das machen viele Arzneimittel, dann ist der Tränenfilm instabiler, kann natürlich beim Vorgang des Blinzeln abreißen und das Auge ist nicht mehr so kontinuierlich quasi vom Tränenfilm benetzt und das führt als eine von vielen, vielen Ursachen zu einem trockenen Auge. Ja, also das trockene Auge oder Keratokonjunktivitis sicca ist ein ganz komplizierte, im Wesentlichen Entität, wo es ganz viele Ursachen dafür gibt, wie es zu einem trockenen Auge kommen kann. Und die Zerstörung der Tränenfilmzusammensetzung oder die Veränderung, muss man sagen, ist eben ein Mechanismus, wo vor allem Arzneimittel hier zum Tragen kommen.
Herr Dr. Stemer, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch über ein Thema sprechen, das in der Apotheke geradezu explodiert, die sogenannten Abnehmspritzen, also die GLP-1-Rezeptoragonisten und das neue Twincretin. Robbie Williams hat ja behauptet, dass sein Augenlicht beeinträchtigt ist durch die Abnehmspritze. In Dänemark hat es bereits erste Entschädigungszahlungen an Patienten gegeben, nachdem sie Wegovy bzw. Ozempic angewendet hatten und schwere Augenschäden bekommen hatten. Welche Rolle spielen diese Medikamente für das Auge und müssen wir unsere Kunden und Kundinnen darauf hinweisen?
Also grundsätzlich gelten diese Medikamente nicht als ophthalmotoxisch. Allerdings, es mehren sich die Hinweise, dass es sehr, sehr selten zu bestimmten Nebenwirkungen kommen kann. Und diese Nebenwirkung firmiert unter einer Abkürzung NION. Ja, NION steht für nicht-arteritische ischämische Optikusneuropathie. Also auch im Wesentlichen eine Schädigung des Sehnerves. Ja. Da mehren sich jetzt Studien dazu. Die Kausalität ist meines Wissens nach noch nicht hundertprozentig belegt, aber natürlich, es gibt Signale natürlich bei breiter Arzneimittelanwendung. Diese Präparate werden immer breiter angewendet. Sind solche Signale nicht überraschend und man muss jetzt schauen, ob sich diese Signale wirklich in einen kausalen Zusammenhang umsetzen lassen. Was man natürlich sehen muss, diese Medikamente verändern natürlich auch den Glukosespiegel im Blut, ja, verringern den. Und natürlich kann es dadurch auch zu Veränderungen in der Linse kommen. Ja. Und diese Veränderungen in der Linse können natürlich auch zu Akkommodationsstörungen, zu verschwommenem Sehen führen. Ja. Also das sind nur zwei Beispiele für ophthalmologische Nebenwirkungen, die möglich wären.
Jetzt haben wir schon die wichtigsten Arzneigruppen besprochen. Vielleicht fassen wir auch die wichtigsten Warnzeichen noch einmal zusammen, bei denen wir in der Apotheke nicht nur sagen sollen, beobachten Sie das.
Also ich denke mir immer, wenn ein Symptom akut auftritt, ja, was meine ich damit? Plötzliche Doppelsehen, ja, zum Beispiel, oder sehr starke Schmerzsituationen, einseitige Rötungen, vielleicht auch mit systemischen Symptomen wie Übelkeit oder Brechen, ja, oder Blitze oder auch eingeschränktes Sehvermögen, Schatten, Gesichtsfeld einschränken. Also das sind Themen und Warnsignale, die auf jeden Fall einer fachärztlichen Aufklärung oder einer fachärztlichen Abklärung bedürfen. Also ich glaube, da darf man nicht zuwarten, weil letztendlich geht es immer auch um die Erhaltung der Sehkraft, der ist einen der wichtigsten Sinne. Ja.
Ja, das ist sicherlich das Allerwichtigste. Zum Schluss hätte ich gerne noch ein paar Take-Home-Messages für die Tara. Was würden Sie Apothekerinnen mitgeben?
Ich glaube, eine wichtige Take-Home-Message ist, dass quasi die Beschwerden ernst zu nehmen sind, auch wenn es unter Anführungszeichen nur am Auge vielleicht irgendwie brennt oder wenn am Auge irgendwas, also oder das Auge tränt, ja, also einfach ernst nehmen. Vielleicht muss man, wenn man sich Patientinnen oder Personen in der Apotheke nähert und mit ihnen ins Gespräch kommt und auch über Medikationsanalyse oder Medikationscheck bei Polypharmazie-Patienten nachdenkt, daran denken, dass Augenarzneimittel, Augentropfen oft gar nicht als so klassische Arzneimittel vom medizinischen Laien wahrgenommen werden und dann einfach auch nicht erwähnt werden. Ja. Aber durchaus in Zusammenschau aller Arzneimittel wichtig sind, auch im Sinne einer gesamthaften Medikationsanalyse. Ja. Also ich glaube, vielleicht muss man auch aktiv nach diesen Arzneimitteln fragen, weil sie einfach oft eben nicht als solche wahrgenommen werden. Und das sind ja unter Anführungszeichen nur Augentropfen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, welches wirklich höchst klinisch relevante Nebenwirkungen von systemischen Präparaten sind. Und einige haben wir besprochen, also zum Beispiel das Hydroxychloroquin, ein Thema. Es gibt auch Tuberkulostatika, zum Beispiel Ethambutol, wo das sehr ähnlich gelagert ist, auch wo es dosisabhängige Toxizität gibt. Ja. Das sind alles nicht häufige Arzneimittel. Ja. Und das Wissen um diese Nebenwirkungen ist sehr gut bekannt. Und insofern werden die Patienten abgeklärt. Aber ein zweites Paar Augen, das da drauf schaut und vielleicht noch einmal einen Hinweis gibt, quasi eine mögliche Augennebenwirkung am Schirm zu haben, kann, glaube ich, nie schaden.
Herr Dr. Stemmer, vielen herzlichen Dank. Wir haben sicher sehr, sehr viel gelernt mit Ihren Ausführungen und ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Das war Podcast-Folge 36 mit Dr. Gunnar Stemmer. Das Gespräch führte Dr. Angelika Kluth. Sie wollen noch mehr zum Thema Auge erfahren? Dann haben wir in der neuen ÖAZ, also in Ausgabe 6 von 2026, genau das Richtige für Sie. Magister Arnold Achmüller widmet sich bei den HMPPA-Monographien dem Augentrost. Und Magister Sonja Sofeit erklärt in einem interessanten Beitrag, warum die Lidrandpflege ein wichtiger Bestandteil präventiver und therapeutischer Augengesundheit ist. Der APO-Kongress Schladming ist der zweite große Schwerpunkt in der aktuellen ÖAZ. Teil 1 des Kongressberichts beleuchtet, was Biologika und kleine Moleküle in verschiedensten Indikationen für die Apothekenpraxis bedeuten. Wer tiefer einsteigen möchte, ausführliche Einzelberichte zu den Vorträgen stehen online auf www.oeaz.at bereit. Einige der Beiträge können Sie mit unserer Text-to-Speech-Funktion auch bequem unterwegs anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Vielen Dank, dass Sie bei Folge 36 von ÖAZ im Ohr bis zum Schluss dabei waren. Bleiben Sie weiterhin neugierig, gut informiert und denken Sie daran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.